Lieber Christoph, lieber Matthias, wir hatten ja eigentlich schon letzte Woche ausgemacht, uns in Wien zu treffen, weil Federspiel mal wieder im Konzerthaus aufgetreten ist. Da habt ihr ja auch gemeinsam gespielt. Wie hat denn jetzt für das neue Album Songs and Tales von Christoph quasi, wie haben denn eure Wege wieder zusammengefunden?
Die Wege haben sich eigentlich nie getrennt bisher, kann man glaube ich sagen, weil zu der Zeit, als ich bei Federspiel eingestiegen bin, das war gerade so mitten in der Pandemie, so im Jahr 2020, da war Matthias ja noch dabei und wir haben auch das erste Bühnenprogramm eigentlich noch gemeinsam erarbeitet, haben gemeinsam ein Kinderprogramm gemacht, also haben durchaus noch auch ein paar Mal auf der Bühne gestanden gemeinsam und waren einfach ständig in Kontakt und dann war das ja gar nicht so viel vor dem Punkt, wo dann diese Anfrage des WDRs kam an mich für dieses Projekt. Das war 2023, ging es über die Bühne und ich glaube, der Vorlauf war knapp 2 Jahre. Also wenn ich jetzt zurückrechne, 2021, da waren wir noch gemeinsam zu Gange und da war das Projekt schon im Gespräch und dann war mir eh relativ klar oder relativ schnell der Wunsch da von meiner Seite, dass Matthias da mit involviert ist in irgendeiner Form.
Wir haben sie quasi bei Federspiel, haben uns die Klinke noch in die Hand gegeben, aber die Wege haben sie Gott sei Dank nie getrennt.
Ihr wart ja ein Jahr dann quasi, habt ihr noch gemeinsam gespielt, oder? Du bist 2021 dann ausgestiegen.
Genau, so circa, also ich meine, wir haben davor eben schon ein ganzes Programm irgendwie vorbereitet, also aber auf der Bühne, ich weiß es gar nicht, war es ein ganzes Jahr, aber ein ganzes Programm, dieses ganze Luxemburg-Kinderprogramm haben wir noch gemeinsam gespielt, auf jeden Fall, ja.
Und habt ihr euch dann so musikalisch gleich irgendwie auch gut verstanden oder war da irgendwie auch menschlich sofort so eine Verbindung da?
Beides, würde ich sagen. Das war musikalisch für mich relativ schnell ersichtlich, dass Matthias Musik schreibt, die ich super erfassen kann, die mich berührt und wo ich immer super Zugänge dazu finde, wo Bilder in meinem Kopf aufgehen und die mich irgendwie sehr natürlich erwischt. So, und es mir leicht fällt, sie zu interpretieren. Und menschlich hat sowieso super funktioniert auch. Also genau, wir haben uns da relativ schnell lieben gelernt, würde ich sagen. Schätzen und lieben.
Für ein schönes Kompliment. Danke, aber das kann ich genauso zurückgeben. Also es hat sofort irgendwie, glaube ich, beiderseitig sehr geflutscht und vor allem eben die musikalische Sprache, wo ich immer das Gefühl habe, dass der Christoph die Dinge so auf den Punkt trifft. Also sei es jetzt stilistisch in verschiedenen Facetten oder auch am Instrument. Also ja, das war sehr schnell, sehr cool.
Wie merkt man denn das überhaupt? Also ihr spielt ja immer in unterschiedlichen Formationen zusammen oder du jetzt als Komponist natürlich auch, arbeitest immer mit anderen Musikerinnen, Musikern zusammen. Aber wie spürt man oder wie schnell spürt man das eigentlich, ob das irgendwie zusammenpasst, ob man irgendwie eine Connection findet?
Ich denke, das ist ziemlich schnell klar. Und ich meine, ich glaube, es ist mittlerweile natürlich ein bisschen so, man kennt ja meistens dann schon die Menschen, mit denen man zusammenarbeiten wird über andere Projekte oder man hat schon mal zusammengearbeitet. Von dem her, es ist irgendwie, das eine führt, so habe ich zumindest im Gefühl, so und so immer zum nächsten und ja, von dem her, entweder man weiß es schon, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren wird oder man spürt es ziemlich schnell.
Im Zentrum von Songs and Tales, deinem Album, Christoph, steht ja jetzt die Komposition Yggdrasil von dir, Matthias. Und rund um dieses Werk hast du noch so Lieblingskompositionen und auch Klassiker quasi komponiert oder halt hingelegt. Wie schnell war diese Idee da oder wie kam es überhaupt zu dieser Idee, das genau so aufzunehmen?
Na, die Basis dieses Albums ist quasi ein Live-Konzert, also die Konzeption eines Live-Konzerts, weil das war die Vorgabe erstmal oder der Wunsch und die Einladung des WDR-Funkhausorchesters zu einem Projekt, wo es hieß, okay, Christoph, wir würden gerne etwas mit dir machen, wir würden gerne einen Abend gemeinsam gestalten. Was schwebt dir denn vor? Was würdest du gerne machen? Und dann habe ich mir das überlegt und dann hieß es quasi, okay, es darf einen Moschberger-Abend geben mit Musik, die mir gefällt. Und da bin ich ein bisschen in mich gegangen und habe natürlich ja überlegt, was könnte ich da machen, was möchte ich zeigen und was bewegt mich. Und da kam relativ schnell so das Thema Lieblingslieder ein bisschen auf den Tisch, weil es einfach Songs gibt, die ich sehr mag und sehr gerne interpretieren wollte in diesem ganz besonderen Kleid, das man ja nicht alle Tage bekommt, nämlich ein Riesenorchester mit Band und allem, was dazugehört. Das ist ja wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Chance vielleicht, vielleicht nicht ganz once in a lifetime, aber es ist eher selten. Und genau. Und deswegen habe ich da Musik angesammelt, die ich teilweise selbst geschrieben habe, die ich sehr mag, von Musikern, die ich mag, auch von Interpreten, die ich sehr gerne mag. Also ein bisschen ein Tribute an verschiedene Heroes meinerseits. Und aber der Wunsch war von Anfang an auch da, etwas neu Komponiertes zu haben. Also etwas, was wirklich den Gehalt einer Uraufführung hat irgendwie. Mhm. Und da habe ich direkt an Matthias gedacht, dass es jetzt dann ein solch viersätziges Monsterwerk im positivsten Sinne wird. Das war von Anfang an nicht ganz klar. Das ist dann immer größer geworden und umfangreicher. Aber am Ende ist es das geworden, was es ist. Und ich bin mega stolz drauf. Und genau. Und aus diesem Live-Konzert wurde parallel auch natürlich ein Album, das jetzt rauskommt, ein bisschen verspätet, weil einfach das Leben so ein bisschen dazwischen gefunkt hat in verschiedenen Ebenen. Das hat einfach Zeit gebraucht. Aber genau, die Aufnahmen, die man jetzt hören kann, sind die Studioaufnahmen, die wir eben auch in dieser ganzen Phase, in dieser Produktion eben auch gemacht haben.
Was für dich auch irgendwie ganz angenehm, den Matthias als Komponisten dieses Stücks an Bord zu holen auch und um quasi da schon einen fast alten Bekannten an Bord zu haben?
Ich habe eigentlich genau dieses Konzept grundsätzlich schon mal verfolgt, alte Bekannte, du hast es gerade gesagt, also vertraute Menschen, um mich zu schauen. Ich habe so quasi versucht, ein Kreativteam zu formieren, um diesen Abend zu gestalten, weil alleine kann man sowas nicht machen. Das war ganz klar. Ich brauche einfach Leute mit Fähigkeiten und im besten Falle bringe ich Leute mit verschiedenen Fähigkeiten zusammen, die sich ergänzen und dann kommt am Ende was Fantastisches bei raus. Dann ist das Ergebnis so gut es sein kann im besten Falle. Und das habe ich gemacht. Deswegen war der Matthias ein Teil, einerseits als Komponist für diese Neukomposition Yggdrasil, aber eben auch als Arrangeur von Stücken, die es eben schon gab oder die ich geschrieben habe oder auch als Orchestrator in Zusammenarbeit mit Chris Nemeth. Das ist ein weiterer Weggefährte von mir, mit dem ich schon lange gearbeitet habe, der als Producer gearbeitet hat bei diesem oder als Producer mitgewirkt hat in diesem Projekt jetzt bei Songs and Tales oder bei dem ganzen Geschichte und auch Arrangements geschrieben hat, die Matthias dann, man könnte sagen, fürs Orchester orchestriert hat, quasi das dann dem Orchester auf den Leib geschneidert hat.
Und Matthias, hattest du da von vornherein einmal freie Hand oder habt ihr da auch zuerst einmal irgendwie Ideen gesponnen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben zu Anfang auf jeden Fall Ideen gesponnen und eben der Christoph hat es erwähnt, er wollte eben auch ein Stück, das vielleicht nicht aus, eben nicht aus seiner Feder kommt, aber irgendwie auch den Abend irgendwie mitgestaltet und diese Situation, die hat man eigentlich nicht oft, dass dann der Auftraggeber, und in dem Fall war das ja der Christoph, sagt, ja, na, ich gebe dir freie Hand, mach mal und so. Und dann, ja, haben wir uns eigentlich immer so Teile hin und her geschickt und dann ist es irgendwie immer größer geworden, das Ganze. Und ja, ich glaube, das hat man nicht alle Tage. Dass man so, weil oft habe ich so Vorgaben zum Beispiel, ja, das Stück soll jetzt 3 Minuten dauern oder es soll 20 Minuten dauern oder ja, genau. Es ist so gewachsen.
War da quasi diese kurze Zeit auch bei Federspiel dann auch hilfreich, schnell quasi auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder euch da auch zusammenzufinden?
Ja, absolut. Das war die Basis von allem. Also wir haben uns einfach sehr gut kennengelernt. Ich habe sehr viel Vertrauen geschöpft, dass ich mir auch quasi auch Vertrauen darin hatte, dass wenn Matthias etwas schreibt, dass es dann wirklich auch zu mir passt und dass ich mich damit wohlfühle. Weil das ist natürlich schon, man gibt schon viel Verantwortung aus der Hand, denn ich lasse ein Stück schreiben in einem Projekt, was ganz klar ein Ziel hat, weil ein Konzert an zu dem und dem Datum, ein Album und ich kann dann, wenn das Stück dann kommt, auch nicht sagen, nee, das gefällt mir nicht so komplett, wir machen das nicht, weil dann fehlt einfach mal in dem Fall eine halbe Stunde Spielzeit, das geht nicht. Also es war klar, es ist jetzt nicht mal, ey, schreib mir mal was und dann schauen wir mal, ob wir es irgendwo aufführen, sondern es war natürlich der größtmögliche Multiplikator war halt einfach da. Ein Konzert, eine Albumproduktion, Livestream, also alles quasi, was dazu gehört, so 360 Grad mäßig. Also das heißt, da ist schon ein bisschen Last auf seinen Schultern gewesen, aber es war dann, ich hatte das Vertrauen und weil er es eben, finde ich, gerade bei Federspiel auch immer wieder bewiesen hat, dass er den Leuten das auf den Leib schreibt, sondern den auf den Leib komponiert, damit das Ensemble einfach bestmöglich klingt und best authentisch irgendwie auch klingt. Und das ist, finde ich, auch bei Yggdrasil ganz gut gelungen. Und dann ging es um Kleinigkeiten. Wie du sagst, wir haben uns Dinge hin und her geschickt. Es gab natürlich dann, der Anzug hat grundsätzlich schon mal gut gepasst, die Farbe hat gepasst, das Muster hat gepasst, der Style hat gepasst und dann ging es eben darum, dass man den Ärmel ein bisschen kürzer macht und hier ein bisschen enger und da vielleicht ein bisschen mehr Luft schafft, dass man sich da bewegen kann. Das waren letztendlich die Dinge, die passiert sind, aber grundsätzlich ist der ein sehr guter Schneider in musikalischem Sinne.
Du streust heute so viele Lorbeeren, ich kann mit dem schwer umgehen. Aber eine super Basis war natürlich in der Arbeit mit Federspiel, dass wir da gemeinsam ja immer arbeiten. Und diese Arbeit war dann in diesem Prozess natürlich total von Vorteil, weil einfach ich den Christoph da schon gekannt habe, wie er natürlich tickt und wie wir gemeinsam auch irgendwie in der Probe an Sachen arbeiten. Das ist dann genau dem auch wieder zugute gekommen, ja.
Das stimmt. Federspiel ist eine Band, die ist eine Arbeitsband. Das ist nicht so, dass einer was aufs Pult legt, das ist ein fertiges Stück und es wird genauso gespielt, sondern es wird was aufs Pult gelegt und die Stücke sind teilweise auch fertig, aber sie entwickeln sich dann einfach noch sehr viel weiter und man geht wirklich tief rein und es ist auch erlaubt zu kritisieren und Vorschläge zu machen. Es ist nicht quasi unantastbar, was der Komponist da aufs Pult legt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und dann lernt man sich wirklich sehr gut kennen als Musiker, weil man einfach merkt, wie schnell setzt derjenige zum Beispiel Dinge um. Mit was tut er sich leicht? Mit was tut er sich schwer? Du hast mich ja auch beim Scheitern erlebt in Echtzeit an Dingen. Und das ist nämlich auch das Thema, dass man dann auch weiß, da sage ich jetzt einfach, es ist ja auch, man lernt eben auch die Dinge kennen, die vielleicht nicht so leicht von der Hand geht. Und dann geht es ja darum, wenn ich dann meinen Maßanzug bekomme, dann möchte ich, dass das im besten Falle kaschiert wird. Oder nicht so in Szene gesetzt wird.
Also es war natürlich schon irgendwie aus meiner Sicht der Wunsch da, dass ich den Christoph natürlich fordern will, aber natürlich nicht überfordern. Aber natürlich ist dann ein Stück rausgekommen, wo man auch an die Grenzen gehen muss. Aber ich hätte jetzt keine Stelle in Erinnerung, die du nicht bravourös gemeistert hättest. Also das ist vielleicht so die Eigenwahrnehmung, kann ich mir vorstellen. Aber zu mir gedrungen sind immer nur schöne Töne.
Christoph, du hast gesagt, der Matthias hat dich auch scheitern gesehen. Wie kann man sich dieses Scheitern vorstellen? Ist das dann auf der Bühne, wo du da quasi oft bei Konzerten nicht zufrieden warst mit dir? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Du bist ein guter Journalist, direkt den Finger in die Wunde. Ja. Ein Stöckchen hinschmeißt, dann wird direkt.
Das ist natürlich spannend.
Na, absolut. Ich bin da auch ganz offen. Es ist jeder Musiker. Scheitert mal und es ist ja auch ganz normal, also im Scheitern, ich meine jetzt einfach Dinge, die einem nicht so leicht von der Hand gehen, Töne, die nicht anspringen, also trompeterisch gesehen, wenn es einfach Passagen gab, die vermeintlich gar nicht schwer sind, aber wo ich einfach merke, der Ton springt nicht an in dem Moment, gerade weil ich einfach davor einen dreifachen Rittberger machen musste und noch unter Spannung bin und dann nicht locker genug bin, sage ich jetzt einfach mal, einen leisen, tiefen Ton anzustoßen oder zu spielen. Das sind ganz banale Dinge, ja. Aber solchen Dingen kann man aus dem Weg gehen, wenn man genau weiß, hey, ich brauche da jetzt einen kurzen Moment einmal durchatmen, länger und dann funktioniert es. Solche Sachen, genau, das war vielleicht Dinge. Man lernt sich einfach kennen. Wo liegen die Stärken, wo liegen die, ich will nicht sagen Schwächen, aber einfach, wo braucht wer den Raum, die Zeit, um die Dinge so machen zu können. Genau. Und das war sicherlich, definitiv haben wir uns da einfach gut kennengelernt.
Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Trompetenkonzerterfahrung die Zuhörerinnen von diesem Podcast haben, aber normalerweise sind Trompetenkonzerte viel kürzer. Das hat natürlich auch einen Grund. Und das war noch dazu ein Trompetenkonzert in einem Gesamtprogramm. Also der Christoph hat ja 2 Stunden eigentlich das durchtragen müssen. Mhm. Alleine das ist ja schon eine Herausforderung, egal welche Töne dann da drinnen vorkommen in den 2 Stunden. Und zusätzlich dann eben diese stilistische Vielfalt, wo du natürlich ja total flexibel sein musstest. Also sicher, ein paar Pausen dazwischen waren halt einfach notwendig. Das ist einfach dem Instrument und der Physikalität, sag ich mal, des Menschen geschuldet. Ja.
Wenn ich dich, Matthias, auch richtig verstehe, dann war auch die Kunst ein wenig in der Komposition und im Arrangement auch eine gute Balance zu finden zwischen Herausforderung, dass dem Christoph auch nicht zu langweilig wird oder er sich vielleicht irgendwie unterfordert fühlt, aber das Ganze natürlich auch, so eine gute Balance halt quasi zu finden.
Ja, auf jeden Fall. Das war genauso.
Was siehst du im Christoph eigentlich, wenn du da vor einem leeren Blatt Papier sitzt und quasi mal anfängst zu denken und was du ihm auf den Leib schneidern, ich glaube, du hast das so genannt, möchtest. Mhm. Was siehst du ihm als Musiker?
Das Beste, weil er hat natürlich diese Vielfältigkeit, aber wenn ich das jetzt alles runterbringen würde, was Musik halt auch ausmacht, ist das, dass wenn du dem Christoph eine Melodie mit nur drei Tönen gibst, dann wird die fantastisch musiziert sein und mit Gefühl. Und ich glaube, das war das, was das alles auch durchgetragen hat, auch in, also sowohl dann beim Konzert natürlich, aber auch im Schreibprozess. Also ich musste eigentlich jetzt nicht denken, okay, was kann er nicht, sondern wie phrasiert das, wie spielt er das dann, wie macht er das dann zu seinem eigenen und eben dann damit erzählen. Das ist die größte Stärke und von dem her war es irgendwie leicht, sich da reinzufühlen und reinzusetzen.
Mhm. Wie war dann quasi dieses erste Erlebnis, die Komposition auch dann von Christoph gespielt zu hören oder Teile davon halt gespielt zu hören?
Na, es war besser als beim Schreiben. Also zum Beispiel, es gibt dann es ist ja so, man stellt sich das vor und man hört ja auch, wie das Orchester dann klingt oder wie es dann auch live klingen wird. Aber dann gibt es so Passagen, wo es dann auch in die Improvisation geht oder wo es verschiedene Spannungsauf- und Abbauten gibt. Und das kann man sich vorstellen, aber wenn man es dann richtig erlebt, ist es einfach. Es ist 101 und das ist auch die Hoffnung, dass das auch weiterhin so sein wird, dass quasi menschliche Musik dann wirklich zum Blühen anfängt, wenn es in menschliche Hand genommen wird. Ja.
Aber das wirkt schon auch so, als würdet ihr das auch genießen, euch da gegenseitig auch herauszufordern und ein bisschen das Beste rauszukitzeln.
Ja, ich glaube, wir haben eine gute Art, miteinander zu reden, auf, wie soll ich sagen, sehr zielführend. Also es ist jetzt auch nach wie vor immer noch, auch nach Yggdrasil der Fall, dass wir ja zusammenarbeiten, weil Matthias ja auch nach wie vor Musik schreibt für Federspiel, auch jetzt, wo er nicht mehr Bühnenmitglied ist, ist ein sehr wichtiges Mitglied im Sinne von oder Teil der Federspielfamilie als Komponist. Und da ist es immer so, dass Stücke kommen und dass man dann Feedback gibt. Und eigentlich bin ich jetzt dahingehend an der Position genau an der gleichen Stelle. Ich darf Musik interpretieren von ihm und meines daraus machen. Und da gibt es natürlich Dinge, wo man auch Sachen zurückgeben kann. Einfach sagen, hey, vielleicht wäre da noch so eine Wendung. Oder es geht eher so um emotionale Dinge manchmal auch so. Dass er dann einfach sagt, das wäre cool jetzt, dass wir bei dieser Nummer, brauchen wir einfach im Programm jetzt einen lauten Schluss und keinen leisen Schluss. Der war fürs Album super. Wir brauchen da einfach jetzt zum Beispiel ein Grandioso, weil es die letzte Nummer von der Pause ist, die super ist. Und dann
also diese Idee kam von dir.
Ja, naja, schon. Und da stößt man nicht immer auf Begeisterung, aber es ist dann am Ende, das, was dann kommt, ist einfach super. Und das Endergebnis ist dann auch super, weil natürlich, ich glaube, da ist ein gegenseitiges Vertrauen da. Und ich glaube, Matthias weiß, dass wenn ein Wunsch von mir oder meinen Bandkollegen kommt, jetzt in dem Fall über Federspiel, dann wird es kein totaler Humbug sein. Und es ist, sondern man, ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist eh spannend manchmal auch, weil Matthias schon jemand ist, der dann sagt, wenn man Dinge zu früh quasi in Zweifel stellt, einfach weil sie noch nicht gut geprobt sind und noch nicht gut umgesetzt sind und denkt, na, ich weiß nicht, ob das funktioniert, da hast du letztendlich, muss ich echt sagen, immer recht behalten. Weil selbst wenn ich manchmal dachte, boah, ich weiß jetzt nicht, was er davor hat, irgendwie, das ist gerade, das passt nicht. Und dann gibt man dem ein bisschen Zeit und am Ende ist es dann tatsächlich, wenn alle das tun, was sie eigentlich tun sollten und in deinem Kopf tun sollten, so laut deinen Vorstellungen und dann das Menschliche noch dazukommt, dann ist am Ende was Gutes bei rauskommen, was wirklich Gutes. Und ja, das ist schon sehr, sehr schön.
Matthias, bist du dann bei vielen Federspielkonzerten noch dabei oder im Publikum oder schaust du das an?
Also wenn ich Zeit habe, also immer wenn es möglich ist, bin ich dabei, ja. Also wenn es irgendwo in der Region ist oder in Wien, dann bin ich schon sehr oft dabei, ja. Es ist schon irgendwie schön, das auch aus der anderen Perspektive miterleben zu können. Und im Publikum ist es einfach wirklich so das Gefühl, dass wahrscheinlich niemand anderer im Publikum teilen kann, weil ich da einfach 17 Jahre lang auf der Bühne Mitglied war und es fühlt sich trotzdem so an, als wäre ich da noch dabei, auch wenn ich nicht mit auf der Bühne stehe. Von dem her, ich gehe immer wieder und ja, das darf man nicht so laut sagen, aber ich bin halt ein großer Fan von Federspiel und ich glaube, das wird sich in meinem Leben nicht mehr ändern.
Fällt dir das dann auch schwer, nicht mehr selber auf der Bühne zu stehen?
Also es juckt natürlich schon so in den Beinen, aber dass ich mich jetzt aufs Komponieren konzentrieren kann und da dieser Leidenschaft nachgehen kann, überwiegt einfach total. Und solange diese Freude, die Federspiel versprüht, noch herunterkommt, freue ich mich mit und mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
Lebst du diese Bühnen, diese Live-Erlebnisse auf der Bühne auch irgendwie anders aktuell aus oder hast du dich da quasi komplett zurückgezogen?
Ich habe mich komplett zurückgezogen. Also gerade einmal werde ich für vielleicht Uraufführungen dann kurz zur Verbeugung auf die Bühne geholt. Aber das ist immer ein sehr kurzes, schnelles Erlebnis. Da muss man sich überlegen, was ziehe ich an? Wie schauen die Haare aus? Aber sonst sumper ich bei mir zu Hause Tag und Nacht dahin, geh viel in den Wald und muss mich nicht auf Bühnen begeben.
Ist das für dich auch ganz angenehm jetzt so? Also es wirkt so.
Ja, total. Eben, also ich hatte einfach immer das Gefühl, dass wenn man als Performer, als Interpret auf der Bühne steht, da gehört viel dazu. Da geht es jetzt nicht nur unbedingt um das Instrument, da geht es auch natürlich um den Auftritt nach außen. Da geht es um ganz andere Koordinationen und Organisationsthemen. Und das hat so viel Zeit eingenommen und die wollte ich einfach ins Schreiben legen. Ich hatte immer dann das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für das, was ich wirklich machen will. Mhm. Und deswegen, ich genieße es total, ja. So wie es jetzt ist. Tag und Nacht schreiben, bis sie rausfahren, bis sie Freunde treffen, bis sie ins Federspielkonzert gehen.
Aber da muss man dann quasi das eigene Ego schon auch ein bisschen hintanstellen, oder? Oder hast du das Gefühl gar nicht?
Wie meinst du das?
Naja, so, wenn man quasi die Stücke, die du schreibst, wenn man nicht mehr so im Rampenlicht stehen kann, vielleicht.
Also immer wieder schreibt mir irgendwer, hey, ich habe dein Stück dort gehört und es war so super. Und das ist wirklich, also ich meine, man macht das natürlich zu einem großen Teil für sich selbst, aber ich denke, Musik natürlich auch für die Menschen, die es hören. Und so ein Kompliment ist einfach großartig. Und es ist auf Social Media vielleicht wieder was anderes, wenn wer drunter schreibt, hey, war cool oder so. Aber wenn man dann einmal eine E-Mail kriegt, ja, das Stück hat mich deswegen berührt oder das habe ich gerade im Konzert gehört, dann ist das quasi mein Applaus.
Christoph, du hast früher gesagt, das ist natürlich auch eine ziemliche körperliche Herausforderung, so ein Konzert zu spielen. Wie bereitest du dich da eigentlich drauf vor oder kann man sich da eigentlich wirklich drauf vorbereiten?
Ja, üben in erster Linie. Also körperlich gesehen als Trompeter heißt natürlich, dass man sein Instrument gut beherrscht. Und das hat schon mit Physis zu tun, das hat mit Kraft zu tun, das hat mit Ausdauer zu tun. Und das, was ich hier so mache, wenn ich versuche, die Trompete zu beherrschen oder wenn ich übe, dann geht's, muss ich andersrum sagen, erstmal darum, die Trompete zu beherrschen. Also die Technik, um das Instrument zu bedienen und das dann eben auch über einen gewissen Zeitraum. Das sind wirklich Geschicklichkeitsübungen, Kraftübungen, Ausdauerübungen, ähnlich wie ein Sportler, würde ich mal sagen. Und dann kommt natürlich das ganze Inhaltliche, das ganze Kreative, das Musikalische, dass man die Musik, die man zu interpretieren hat oder zu spielen hat, einfach sehr gut kennt und da sich im besten Falle blind auskennt in der Musik, dass wenn Dinge passieren, die vielleicht nicht voraussehbar sind, dass man reagieren kann, dass man einfach weiß, hey, ich habe das unter den Füßen, ich kenne mich aus. Wenn das Licht ausgeht, ist wurscht, so auf die Art. Und das sind so zwei Paar Stiefel, ja, genau. Die zwei Ebenen, die da sind. Wenn das aufeinander trifft, dass man physisch gut in Shape ist und musikalisch über den Dingen steht, dann ist man bestmöglich vorbereitet. So, das sind so die zwei Dinge. Und es braucht nicht immer beides, weil die Musik hat man irgendwann im besten Falle verstanden. Wenn man ein Repertoire spielen kann zum Beispiel oder ein Programm kennt, dann geht's in dem Fall beim Üben, bei der Vorbereitung mehr um das Geschickliche und um die Kraft einfach, um die Fertigkeit, die spielerischen Fertigkeiten. Und wenn es um die Vorbereitung geht von neuen Dingen, jetzt wie zum Beispiel die Vorbereitung von dem Songs and Tales Abend oder den Art der Aufnahme, da ist natürlich ganz viel neben dem reinen technischen Lernen natürlich auch einfach Musik kennenlernen und ja, Stücke kennenlernen, Musik erfassen und genau. Es gehört beides dazu. Also ich finde es immer sehr spannend, weil das sind immer Phasen in meinem Alltag, wo es mal das eine mehr ist, mal das andere weniger ist und ich brauche das aber irgendwie regelmäßig auch neue Musik lernen zu müssen, in neue kalte Wasser geworfen zu werden und in ein neues Umfeld getaucht zu werden. Das ist, oder einfach neue Dinge zu tun. Ich bin sehr schlecht darin, das lange hinten anzustellen. Dann wird mir sehr schnell langweilig. Also das reine Üben, der Fertigkeit halber, das langweilt mich und dann mache ich es eigentlich auch nicht mehr. Und dann fängt das Strudel nach unten nämlich an. Dann fängt man es an zu faken und zu machen, dann ist es nicht so schön. Genau. Deswegen, mich motiviert es einfach auch, neue Dinge zu tun. Das merke ich schon.
Hast du da eigene Rituale auch beim Üben, beim täglichen?
Rituale klingt sehr groß, würde ich sagen, aber es gibt natürlich ganz viele Dinge. Üben ist ganz viel Wiederholung und Rituale sind auch Wiederholung. Also es gibt einfach Abläufe, es gibt Sachen, die man immer wieder tut, Übungen, die man immer wieder macht, einfach sei es Atemübungen, sei es Übungen am Instrument. Und da ist, das ist schon, man könnte sagen, man könnte auch schon von Ritualen sprechen, auch vor Konzerten oder so, ein Warmspielen, ein Aufwärmen, das hat schon was mit, ja, mit immer wiederkehrenden Dingen zu tun, die einem natürlich eine gewisse Sicherheit geben oder zumindest eine Vergleichbarkeit, dass ich weiß, wie spürt sich das denn heute an und dann eventuell zu reagieren, wenn man etwas einfach jeden Tag macht, jeden Morgen aufsteht und versucht, 50 Liegestütze zu machen, dann geht es mal besser und manchmal schlechter und dann wird man denken, okay, ja, woran hat es jetzt vielleicht gelegen? Vielleicht habe ich zu wenig geschlafen, vielleicht bin ich krank, vielleicht und so weiter und so fort. Das ist genau das Ding. Also das so funktioniert, würde ich sagen, genau oftmals üben auch, dass man eben eine Sensibilität entwickelt für das eigene Instrument und dann die richtigen Methoden an der Hand hat, um eben das zu reparieren, falls was nicht funktioniert.
Ich fand es so schön, weil bei den Videoaufnahmen, die man auch sieht von dem Konzert und von den Stücken von dir, mit welcher Begeisterung und du wirkst auch sehr gelöst, kommt mir vor. Also das ist ja bei so einer großen Produktion wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, sich dann so frei zu spielen und nicht vielleicht irgendwie verkrampft zu sein, oder?
Ja, absolut. Da war sehr viel Druck da, das kann ich schon sagen. Also das waren, um das kurz zu umreißen, also diese ganze Zeit der Produktion, also das die Zeit in Köln vor Ort, das waren, glaube ich, 10 Tage ungefähr. Wir haben erstmal geprobt und dann haben wir ein erstes Konzert gespielt nach 4-5 Tagen ohne Aufnahme, einfach nur quasi ein erstes Konzert. Nicht in dem Saal, sondern an einer anderen Stelle und das war Gold wert, weil dann war schon mal das Ding auf der Bühne und dann kamen 3 Tage die Studioaufnahmen, wo du auch die Aufnahmen kennst aus dem Sendesaal, wo wir das Album, wie man es jetzt hören kann, eben aufgenommen haben und dann kam am Ende dieser Zeit nochmal eine Generalprobe und das eigentliche Live-Konzert, das dann auch live gestreamt wurde und ich muss sagen, ich habe da jetzt für mich im Nachhinein gemerkt, dass das eigentlich eine wahnsinnig ideale Konstellation war. Erstens war ich einfach immer an dem Ort. Ich konnte mich akustisch und vom ganzen Raum her super einstellen. Man hat sich eingehört und ich hatte eigentlich am Ende dieser Zeit, wo es wirklich um den Livestream geht, wo das Konzert dann gespielt wurde, eigentlich wusste ich, es ist jetzt eh nur wie eine Zugabe, eine große Zugabe. Es ist eh alles schon passiert. Das Album ist aufgenommen. Wir haben alles schon so oft gespielt. Es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und das hat es, glaube ich, auch allein erst möglich gemacht, dass ich den ganzen Abend erstens bewältigen konnte mit dieser vielen Musik, die man spielen musste, dazwischen moderieren und einfach am Start sein und präsent sein. Da gab es wenig Möglichkeiten zum Durchatmen. Aber ich konnte es auch noch genießen, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Also gerade dieser Konzertabend, den konnte ich richtig genießen und das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass vieles drumherum passt. Und da spielen natürlich auch wieder die Leute mit, die vor Ort waren und die mir zugearbeitet haben, unter anderem Matthias und Chris Nemeth und ein guter Dirigent und ein Tonmeister, dem man sich verlassen kann und viele andere kleine Dinge auch. Also einfach ein super Teamwork, das macht es letztendlich aus. Das ist so ein bisschen mein Learning aus der ganzen Geschichte, dass ein gutes Team eigentlich es erst möglich macht, zu Spitzenleistungen quasi fake zu sein. So ein bisschen wie im Sport wahrscheinlich auch. Also ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen, aber ich sehe ja im Nachhinein auch, wie schwer das ist, jetzt auch das zum Beispiel zu wiederholen. da muss schon viel passen. Das ist gar nicht so leicht. Ja.
Und wie war so die Arbeit mit dem WDR-Funkhausorchester?
Das war sehr, sehr schön. Also erstens fühle ich mich dort sehr zu Hause, weil ich einfach in meiner Zeit, in der ich in Köln gelebt habe, sehr viel im Hause WDR gespielt habe. Einerseits bei der WDR Big Band als Aushilfe, aber auch genau in diesem Orchester schon immer wieder gespielt habe als Gast für einzelne Produktionen, wo ich sozusagen der eingekaufte Leader für die Bläser war, wenn es zum Beispiel in stilistische, modernere Gefilde gab, wo jetzt die Orchestermusiker nicht zu 100% fest im Sattel sind. Und es hilft dann einfach, wenn man einen Leitwolf vorne dran setzt oder wenn es einen gibt, der zum Beispiel die improvisierten, jazzigen Parts übernimmt. Mhm. Und sowas habe ich öfter gemacht. Und deswegen sind auch persönliche Beziehungen entstanden in das Orchester. Und es war ein bisschen wie ein Homecoming irgendwie so. Es war wirklich sehr schön. Also ich gehe da rein, ich kenne den Pförtner noch, ich weiß, wo ich, der Kaffeeautomat ist. Also es hat sich vertraut angefühlt, ja. Obwohl die Rolle eine völlig andere war. Ich war ja Solist. Das heißt, es ist dann wirklich ein man ist in einem ganz anderen Fokus. Und insgesamt war das ein sehr wohlwollendes Ambiente miteinander, also ein sehr wohlwollendes Miteinander. Die haben auch gecheckt, hey, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, da hat jemand Leute mitgebracht, die können was und die haben alle, glaube ich, relativ bald gemerkt, dass das Projekt Hand und Fuß hat, sage ich einfach mal, und hat dann wirklich Spaß gemacht. Und das, was mich am meisten freut, ist, dass ich immer wieder von Leuten höre, auf verschiedenen, die verschiedene Arten involviert waren im WDR, die sagen, das war eines unserer Highlights in den letzten Jahren. So, wir denken immer da gerne dran zurück, cool, dass das Album jetzt kommt und so weiter. Und das ist eigentlich, weil die sehen wirklich viel. Das sind super Orchester, die ständig produzieren, die super Leute immer haben, super Gäste in völlig verschiedenen Stilistiken irgendwie Dinge abliefern. Und das ist sehr cool, dass das am Ende des Tages dann eben auch gewertschätzt wird. Das macht mich sehr stolz und sehr froh.
Ist das Matthias, weil du gesagt hast, okay, du arbeitest mal vor dich hin und wälzt Ideen und überlegst dir, was könnte zum Christoph passen und dann wird das immer größer, dann besprecht sie das, also du zuerst einmal nur mit dir allein quasi in deinem Kämmerlein, dann mit dem Christoph und dann wird es immer größer und dann kommt das Orchester dazu und so eine Riesenproduktion und Livestream und Publikum. Ist das so der Idealzustand, wie so ein Werk auch wächst und dann zur Vollendung kommt auf eine Art und Weise?
Ich glaube, es ist einer der Idealzustände, ja. Weil, also ich glaube, der Idealzustand eines heutzutage lebenden Komponisten ist schon mal, dass ein Werk überhaupt auf die Bühne kommt. und wenn dann noch so viel drumherum passt und man dann auch noch Spaß hat und in den Pausen gemeinsam essen geht und auch abseits der Musik mit den Menschen Freude hat, dann ist das wirklich ideal. Weil das hat man natürlich in seinem Kompositionshäuschen nicht, dass man schnell mal zwischendurch auf einen Café gemeinsam geht und einfach ein bisschen Spaß miteinander hat, ja, und sich austauscht.
Es war eine unbändige Energie in dieser Zeit, weil du gemerkt hast, es kamen ja Leute von überall her zusammen. Das war Matthias aus Österreich, sagen wir von weit her, dann war unser Dirigent, der kommt aus Birmingham, dann der Chris Nemeth aus Süddeutschland, dann die ganzen Musiker der Band, die ich mitgebracht habe, also die drei, die kamen ja auch teilweise aus Hamburg, teilweise, das heißt, es waren auch so eine kleine Community in Köln, die da eben abseits dieser Probenzeit beim WDR einfach Zeit miteinander verbracht hat und immer, alle haben eigentlich die ganze Zeit irgendwie versucht, man ist dann, das ist so, glaube ich, wenn man Musiker ist, wenn man in einem Projekt drinsteckt, man redet über die Musik, über das Projekt und es entwickeln sich Ideen und dann schraubt jeder und probiert noch ein bisschen zu verfeinern und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, dass jeder an seinen Schräubchen, die er in der Hand hatte, ein bisschen gedreht hat und abgestimmt hat und es war eine unglaubliche Motivation da und einfach ein super Fokus und das ist was unbezahlbar ist, finde ich, den Fokus zu haben von Menschen, die was können und zusammenkommen, weil das hat man manchmal nicht, wenn man zum Beispiel irgendwo arbeitet, wo jeder nach der Probe wieder in sein altes Leben oder altes Leben ist blöd, in sein normales Leben zurückgeht und dann noch die Kinder ins Bett bringt und am nächsten Morgen in den Kindergarten und dann zur Probe und dann wieder, das ist der Normalfall und das will ich gar nicht, damit bin ich ja auch, also das ist ja auch mein Leben und auch das Ding, aber es hat eine wahnsinnige Qualität, wenn alle mal so gefühlt an einen nicht einsamen oder externen Ort gehen und da einfach Vollgas geben. Das ist einfach eine super Energie, die da geherrscht hat. Und dann waren es einfach auch gute Leute und nette Leute und da hatten wir wirklich sehr viel Spaß miteinander.
Es ist ein bisschen wie auf Tour zu gehen, nur dass man den Ort nicht verändert quasi. Und
das trifft es ziemlich gut, genau. Ja, Tour sein hat auch eine ähnliche Dynamik. eben, da sitzt man auch abends im Nightliner oder im und ist noch irgendwie immer in dieser Blase und oder sitzt zusammen und redet über, hey, wie war's und was können wir, und das wäre doch so, und hey, wie wäre denn die Idee, und dann tauscht man sich aus. Genau, das ist eine ähnliche Dynamik, genau.
Mhm. Was für einen Einfluss hat der Raum eigentlich, weil du gesagt hast, ihr musstet nicht wechseln, es fand alles immer am selben Ort statt. Macht das große Probleme oder ist das...
Na, Probleme vielleicht nicht, aber es ist eine Herausforderung, sich an eine Örtlichkeit in einer Örtlichkeit zu akklimatisieren. Das braucht einfach Zeit. Da geht es um das, wie soll ich sagen, das Justieren, das Kalibrieren des Gehörs. Wie spielt man zusammen? Weil jeder Raum hat unterschiedliche Räumlichkeit, also sprich unterschiedlich einen langen Hall oder Nachhall oder gewisse Dumpfheit. Also es ist all, wenn man in verschiedenen Konzertsälen spielt, selbst wenn man die besten Säle Europas zusammennimmt und man spielt einen Abend im Konzertgebäude in Amsterdam, dann im Wiener Konzerthaus, dann im KKL in Luzern und dann in der Carnegie Hall, was auch immer, dann wird man immer eine quasi Zeit brauchen, um sich ein bisschen zu akklimatisieren. Und gerade für so eine Aufnahme, wo es wirklich um die Feinheiten geht, wo es nicht nur darum geht jetzt, dass man irgendwie durchkommt, ohne auf die Nase zu fallen, sondern wo es wirklich darum geht, das Optimum irgendwie rauszuholen, was Zusammenspiel angeht und Intonation und so, da ist es einfach total super, wenn man sich auf einen Raum eingrooven kann. Und das ist halt auch selten der Fall, dass man mit einem Orchester in dem Fall oder überhaupt mit einem Klangkörper, mit dem man arbeitet, von Anfang bis Ende, abgesehen von diesem einen Konzert, das ich vorhin erwähnt hatte, was extern war, immer im selben Raum arbeitet. Weil oftmals ist es ja so, wenn du mit einer Band ein Programm machst, dann arbeitest du erstmal, die ersten Proben sind in irgendeinem Kellerloch, ja, und dann geht es immer weiter und irgendwann hat man eine Generalprobe im B-Saal und dann ist man im A-Saal und hat die, und es ist dann wieder anders. Also das ist da einfach auch ein Luxus, genau. Und ich finde, es beruhigt eben auch, wenn man einfach Wege kennt. Also ich bin jemand, der wahnsinnig gerne unterwegs ist, und ich bin es gewohnt, morgens aufzuwachen, aus dem Nightliner rauszupurzeln und erstmal schauen zu müssen, wo muss ich denn in die Halle rein und wo ist denn die Dusche und sowas. Das habe ich lange genug gemacht und das hat mich eigentlich nicht gestresst. Aber ich merke schon auf der anderen Seite, dass so eine Konstanz zu haben, immer ein vertrautes Umfeld, das setzt auch wieder ein paar Prozent Energie frei und Sicherheit irgendwie, weil man einfach weiß, hey, mich stresst jetzt nicht, ich muss jetzt nicht schauen, dass ich rechtzeitig ankomme und das noch mache, sondern ich habe 10 Minuten Fußweg vom Hotel zur Venue oder zum WDR und bin dann irgendwie, kann mich einspielen und weiß, es ist alles safe. Das ist eine gewisse Sicherheit. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn es wirklich gut ist, dann sind so viele kleine, ja, wie soll ich sagen, wie beim Kochen, dann geht es halt noch um die letzte Prise Salz, die halt noch dazu kommt, die macht es dann vielleicht auch nochmal oder den Spritzer Zitrone oder so. Das sind eben, es war vorher schon wirklich lecker, aber das ist dann vielleicht noch so das kleine Tüpfelchen auf dem I. Genau. Die kleinen Dinge entscheiden es dann manchmal doch.
Matthias, was ist dieses Yggdrasil jetzt eigentlich? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, total gut. Yggdrasil. Yggdrasil ist die Bezeichnung für den Weltenbaum aus der nordischen Mythologie. Und man kann sich das so vorstellen wie einen übernatürlichen Baum, einen sehr magischen Baum, der alle Welten umspannt, somit mächtig ist. Und das war so das Bild, das beschrieben wird in der Komposition und was sich da alles tummelt in diesem Baum, seines Eichhörnchen, seines dann die Götter, die Asengötter oder sei es die Unterwelt, seines Riesen. Das tummelt sich dort alles. Und der Christoph musste halt ungefähr jedes von diesen Wesen oder Stimmungen transportieren. Ja.
Sind das so Themen, die dich vor allem faszinieren, Matthias, oder kann der Christoph auch was damit anfangen?
Also ich weiß, dass es mich sehr fasziniert, weil ich gerade jetzt für Märchen und Mythologie, auch griechische Mythologie und jetzt in dem Fall nordische Mythologie, habe ich irgendwie immer schon seit Kindestagen schon Hang dazu gehabt und auch bei Federspiel hin und wieder so Stücke in diese Richtung mitgebracht. Aber es würde mich total interessieren, was der Christoph dazu sagt.
Ja, das ist schon, das kommt schon absolut von dir. Dieser, ja, wie soll ich sagen, die Liebe zu Märchen und zu diesen Bildern, definitiv. Das kam nicht von mir. Also ich bin da, ich finde es sehr spannend, das dann mitzubekommen oder auch von dir dann zu hören, guck mal, hier hörst du diese goldene Brücke. Das ist zum Beispiel dieses Detail oder solche Dinge. Also an der Stelle, das ist das, also das ist schon so. Das, was uns verbindet, ist, glaube ich, sind Melodien. Dass Matthias meines Erachtens ein Komponist ist, dessen Stärke es ist, einfach super Melodien zu schreiben. und die im Ohr bleiben. Und das ist, Musik funktioniert halt oftmals nicht nur, aber Melodie ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich bin jemand, der einfach sehr fanat ist in Melodien und ist, glaube ich, auch, wie du vorhin gesagt hast, einfach gerne interpretiert und diese Melodien irgendwie interpretiert und erzählt. Und das macht uns irgendwie, das bringt uns zusammen und vielleicht auch zu einem guten Team, ja, wie man vielleicht dann auch jetzt dann am Ende dann spürt, wenn es dann aufgeht, ja. Und genau, also ich brauche da jetzt nicht unbedingt dieses Bild dahinter, diese Metaebene. Mich kriegen die Melodien einfach immer so. Und ich habe dann auch ein eigenes Bild vom Kopf oder irgendwie so, oder ein Bild im Kopf und merke, dass das fühlt sich für mich dann sehr natürlich an, diese Melodie zu spielen und daraus was draus zu machen. Ich muss nicht mehr überlegen, was könnte das denn sein, wie betone ich das oder sowas. Und das ist, glaube ich, ja, ein Faktor, der uns, glaube ich, gut zusammenbringt und warum das eigentlich auch angenehm ist, miteinander zu arbeiten.
Das habe ich
bei Federspiel halt gleich gemerkt. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das war eben, wo du vorhin von dem Kennenlernen dachtest, das merkt man natürlich, wie jemand Musik schreibt und was man damit anfangen kann. Da spricht mir jemand aus der Seele und macht es mir total leicht, quasi das Wort zu erheben. Und genau, wenn andere Dinge kommen, die vielleicht auf andere Dinge bauen als Melodien, dann kann es auch funktionieren. Aber so macht es mir halt wirklich sehr leicht.
Aber das ist ja auch total schön, oder? Dass halt dann Musik auch, ob es jetzt, bei euch ist es ja teilweise sehr virtuos und groß und überwältigend, dann ist es wieder sehr reduziert und leise und sehr im Detail verhaftet. Und trotzdem, jeder macht sich so seine eigene Geschichte. Matthias spannt das um eine große Mythologie. Christoph zieht sich quasi dann seinen eigenen Teil daraus oder das, was ihm daran fasziniert. Und irgendwie trifft man sich dann in der Mitte und findet zusammen. Das ist ja eigentlich total, passt ja dann wieder schön zu diesem Weltenbaum, wenn ich es richtig verstanden habe.
Total.
Genau. Ja. Du hast es gut kondensiert.
Und auch ein bisschen, wie du das beschrieben hast, auch dieses auch dieses Chaos der Welt, oder? Also diese, natürlich das Zusammenspiel mit dem Orchester, wo alles auch in einem gewissen sicheren Hafen stattfindet und man kennt sich und man vertraut aufeinander, was man irgendwie muss. Aber trotzdem spiegelt ja so viel auch mit rein, oder jeder ist von seinem Alltag irgendwie teilweise überwältigt, wenn es nur die Kleinigkeiten sind. Und dann gibt es ja noch die großen Dinge auf dieser Welt, die tagtäglich auf uns einprasseln, und alles findet natürlich irgendwie einen Widerklang wahrscheinlich auch in dieser Komposition.
Ja, ich denke auch. Ich finde, wenn ich nochmal ganz kurz einhaken darf auf das Thema der Hintergrundstory, die da dahinter steckt und die Matthias eben hat, auch bei anderen Stücken. Es ist ja wirklich schon auch ein Unterschied, glaube ich, ob man die Musik jetzt hören würde, egal mal, wie sie jetzt entstanden ist, und man würde sie null framen. Man würde einfach sagen, das ist ein Trompetenkonzert in, was ist es für ein A-Dur oder was für sich, ja, Opus irgendwas. Dann bleibt es ja wahnsinnig nüchtern. Es ist genau die gleiche Musik, die vielleicht in deinem Kopf nordisch-mythologisch, also in Matthias Kopf nordisch-mythologisch begründet ist. Aber wenn man das den Leuten nicht sagen würde, dann würde es wahrscheinlich anders wirken, glaube ich. Und das ist ja das Schöne, und das finde ich schon immer auch eine Aufgabe oder und auch gleichzeitig eine Herausforderung für uns als Musiker, den Leuten einen gewissen Rahmen mitzugeben, eine Basis, wie sie die Musik rezipieren und eben auch quasi erfassen oder wie sie erreichen darf. Und das macht schon was. Und da ist zum Beispiel, das ist bei Federspiel immer ein großes Thema, wie die Moderation, und dass man quasi ein Bett schafft davor, ohne nur einfach einen Witz zu erzählen und dann zu sagen, und jetzt spielen wir die und die Nummer, die heißt so und so und ist von dem und dem, sondern einfach irgendwie einen Rahmen zu schaffen, um die Leute quasi so ein bisschen die Rezeptoren zu öffnen für gewisse Dinge. Und dann kann das einfach ganz anders reinfließen, dann kann eine ganz andere Wirkung entstehen, glaube ich. Und das ist was Tolles. Also das geht mir ja auch so. Das merke ich da wirklich, einen A-B-Unterschied, wenn man das macht und wenn man es nicht macht. Und das ist natürlich, da ist dieses Thema des Weltenbaums und diese verschiedenen Welten, das ist halt einfach auch sehr, sehr gut fassbar, finde ich. Und einfach mal, das ist wahnsinnig bildlich. Und da sind es natürlich im wahrsten Sinne ein Universum, das sich da auftut an Klängen, an Farben, an Räumen. Und das war einfach auch, finde ich, einfach ein ganz, ja, sehr, sehr inspirierendes Umfeld, was du da geschaffen hast, finde ich, oder eine sehr inspirierende Basis. Und als Matthias mit der Idee um die Ecke kam, war ich Feuer und Flamme und habe mich dann gesagt, ja klar, dann brauchen wir halt vier Sätze. Ist ja klar, es gibt natürlich drei Welten und einen Baum, dann brauchen wir halt vier Sätze und dann geht das Ding halt eine halbe Stunde. Ist ja wurscht, wir haben ja Zeit. Machen wir halt eine Nummer weniger und so drumherum. Es ist ja, also genau, und jetzt bin ich mega happy. Also
wie hat so das Publikum reagiert oder was waren da so die ersten Eindrücke?
Boah, gute Frage. Ich war ein bisschen beifahrermäßig, glaube ich, an dem Abend. Aber na, ich kann mich erinnern, es gibt ja das Video vom Livestream. Das war ja nicht die ganz Uraufführung dieses Livestream, weil wir ja einmal dieses andere Konzert gespielt haben. Das war sehr, sehr gut, glaube ich. Also das war ist natürlich eine, also allein, das bin ich eigentlich nicht gewohnt, weil ich bin ja jetzt in der im klassischen Sektor nicht so unterwegs. Das Klassischste, was ich mache, ist Federspiel, was so irgendwie in between ist. Und was wir eben nicht haben, ist, dass man zum Beispiel mal eine 35 Minuten keinen Applaus hat, sondern man ist gewohnt, nach einem Stück zu applaudieren. Ja, also dieses Aufstauen von Applaus, so über Stunden teilweise oder über ein ganzes Konzert und dann am Ende und dann dieses ewige Bravo, Bravo und man holt es danach, dem bin ich nicht so vertraut, ja. Und das ist schon mal ein komisches Gefühl und das war, ich kann mich noch an einen Moment erinnern in Köln bei dem Livestream, nach dem dritten Satz, der extrem, der explodiert, ne, da ist so wie so ein musikalischer Schrei und dann kommt es ganz leid, das nimmt die Leute mit, da hat es eine Frau halt auch nicht mehr ausgehalten, hat dann irgendwie Bravo gerufen.
Ja, und das war wirklich, richtig, sie wollte schon richtig losstürmen irgendwie.
Ja, sie hat es einfach gemacht.
Wurde sie
ist einfach
glaube, ja, genau. Sie wurde dann zurückgehalten. Sie wurde dann zurückgehalten von ihrem
Aber total schön, oder?
Ja. Eben, genau. Also man merkt, es kommt an, ja. Und genau, ich glaube, dass es eben die Leute schon mit auf die Reise genommen hat. Also.
Aber ein Aufstauen des Applauses finde ich ein schönes Bild. Das kann man sich auch sehr schön vorstellen. Wie das brodelt dann im Publikum.
Ja.
Und dann irgendwann darf es dann doch raus.
Genau.
Aber das ist ja sowas, was euch beide schon immer irgendwie umtreibt, oder? Auch dieses von der Blasmusik, sage ich mal, zum Pop, zum Jazz, zur Klassik, dass da auch keine großen Grenzen gezogen werden müssen für euch. Das führt ihr eigentlich so weiter.
Das war, bevor mein Studium begonnen hat, habe ich mir natürlich irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich muss mich da jetzt entscheiden für eine Stilrichtung. Und in Wien gab es halt eben Klassik oder Popularmusik an der Universität und ich habe dann auch mit befreundeten Musikern gesprochen oder auch mit einem Verwandten, der eben Musik studiert hat und da war ganz klar, du musst dich für eine Richtung entscheiden. Du musst das machen oder das. Und das konnte ich aber nicht. Also ich habe dann quasi diese beiden Richtungen trotzdem studiert und nebenbei Volksmusik gemacht und noch ein bisschen in der Blasmusik gespielt. Und ich bin so froh. Und ich bin auch froh, dass ich mich nicht beschneiden muss. Und ich hoffe, dass das auch so weitergeht, dass ich so, ja, also mit offenen Ohren und mit offenen Augen durch die Welt gehen kann und nicht Musik so bewerte oder so, dass das jetzt besser ist oder das, sondern es muss mich ansprechen, es muss mich berühren und das gibt's einfach in total vielen Stilistiken. Mir berühren viele Dinge. Gott sei Dank, ja.
Bei dir, Christoph, ist das ähnlich, oder?
Ja, für mich, ich bekomme die Frage oft gestellt, ne, weil das, also, oder diese, genau die Frage, oder dieses, ich werde oft konfrontiert mit diesem Vielseitigkeit als Aufhänger. Und für mich ist das Natürlichste der Welt. Das ist immer wie, wenn man jetzt drüber reden müsste, dass man ein- und ausatmet, so. Also, so denke ich mir immer, ja, was soll ich jetzt da erzählen? Es ist, wenn ich es reflektiere, dann denke ich mir natürlich klar, dieses Schubladendenken oder dieses Einordnen in Genres, das macht es natürlich leichter und es kommt ja letztendlich nicht von uns Musikern, sondern es kommt letztendlich von vielleicht einem Hochschulsystem, wenn man versucht, das Ganze in geregelte Bahnen zu bekommen. Das kommt natürlich von der Musikindustrie, um dem auch irgendwie das Ganze an ein jeweiliges Publikum oder an Häuser zu kategorisieren. Aber ich denke mal, es gibt wirklich sehr viele Musiker eigentlich, die nicht nur eine Sache machen und die verschiedene Sachen gut machen, aber die natürlich zum Beispiel in ihrem Job eine Sache machen müssen, weil sie Orchestermusiker oder Musikerin sind. Und da ist es natürlich ein ganz klares, gestricktes eine Vorgabe, da ist man ein Rädchen in einem System und deswegen sieht man sich vielleicht auch dann so nach einer gewissen Zeit. Für mich ist es, war es immer eine Sache der Neugier. Also ich habe begonnen ganz bodenständig in der Blaskapelle, denn nächstliegende Kontaktmusik war die Blaskapelle in dem Tausendseelendorf, in dem ich groß geworden bin sozusagen. Und das hat dann eben weitergeführt über einen Lehrer zur Big Band Musik, von der Big Band Musik zum Jazz und dann irgendwie von den traditionellen Dingen ein bisschen mehr. Dann kamen eben diese Pop-Sachen dazu, aber es ist alles, sagen wir, bis hin zum Studium, wo ich auch vor dem Studium so den Punkt hatte, wo ich nicht genau wusste, soll ich jetzt Klassik studieren oder Jazz. Es lässt sich alles eigentlich wie ein Zeitstrahl aufmalen und auch die Connections, die da entstehen, oder ich muss anders sagen, die Entwicklungen, die da vonstatten gegangen sind, die lassen sich immer wunderbar an gewissen Personen oder an Verbindungen festmachen. Du hast es vorhin gesagt, Matthias, dass nichts, also die wenigsten Dinge, die man tut, kommen komplett aus dem Nichts. Es hat immer mit irgendjemand, mit dem man schon zu tun hat oder mit irgendeinem, ja, entweder Menschen oder Ort oder Umfeld zu tun, dass etwas entsteht. Sonst wird es in den seltensten Fällen, quasi wenn man nicht gerade gecastet wird, jetzt irgendwie was gibt's gerade? Deutschland sucht den Superstar oder so, dann was aus dem Nichts kommt, daher kann man das immer rückverfolgen. Und bei mir ist es auch so. Da kam eine Band, aus dieser Band wurde eine Abteilung, ging dahin als Pop-Horn-Section in eine Fernsehsendung nach Deutschland und dann aus dieser Fernsehsendung kamen irgendwie ganz viele verschiedene Pop-Geschichten parallel, dann der WDR mit der Big Band und so weiter und dann diesem Orchester, mit dem wir jetzt auch gearbeitet haben, im Funkhausorchester, und dann irgendwann hat man genug davon und dann hört man ein Konzert von Federspiel und denkt so, ach, das wäre doch jetzt gerade toll, so mal was ganz anderes zu machen, und dann kommt der Anruf, ja, hey, wir suchen einen Trompeter, kennst du nicht jemanden? Du kennst doch so viele Leute, ja? Und dann denke ich ja, ich könnte mir das auch vorstellen und so weiter. Und naja, es sind einfach, es ist nicht alles. Und dann am Ende sitzen wir da und machen ein Orchesteralbum zusammen, weil wir uns dort kennengelernt haben. Also es ist alles, ja, glaube ich, aufeinander aufbaubar, ganz natürlich. Und deswegen ist für mich diese vielen Musiksparten, die da irgendwie mit reinfließen, für mich ist das was sehr Natürliches, ja. Und ich glaube, dass es eben eher, dass viele Leute, glaube ich, das in sich haben, die Neugier, diese musikalische Neugier. Vielleicht haben sie nicht die Fertigkeiten, das immer umzusetzen am Instrument, und vielleicht haben sie manchmal auch noch nicht die Antennen dazu. Also ich rede jetzt von immer von noch nicht, weil das ja genau das Lernen ist, von dem ich vorhin sagte, diese musikalischen Antennen auf der musikalischen Ebene des Lernens, nicht an der instrumentalen Ebene des Lernens, sondern da irgendwie Musik so zu erfassen, dass man weiß, bei der Musik muss ich jetzt genau auf das achten. Ich muss schauen, da ist es wurscht, ob ich jetzt genau die Intonation treffe. Da muss ich schauen, dass die 4 und wirklich eine 4 und ist, dass das Timing darüber steht. Also gewisse Priorisierungen, die einfach in der Musik schon ein Regelwerk haben, das zu erfassen. Und was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass da das Hochschulsystem oder überhaupt die Ausbildung, wie es das akademische Ausbilden, da eigentlich auch sehr viel unterbindet irgendwie. Manchmal, weil es einfach, da werden gewisse Dinge einfach wahnsinnig wichtig genommen und manchmal wird einem ja gewisse Dinge auch verboten, und das war lange so, jetzt öffnet sich es ein bisschen, glaube ich auch, also merke ich am eigenen Leibe, weil ich jetzt auch öfter mal mit Hochschulen zu tun habe und da auch irgendwie mal unterrichten darf und einfach eben auch selber als Grenzgänger da auch mal irgendwie mit Leuten in eingeladen werde, mit Leuten oder mit StudentInnen zu tun habe, die das jetzt ganz spannend finden, und auch eben vor allem die Professorenriege jetzt, die jetzt jünger wird. Da öffnet sich gerade schon ein bisschen, glaube ich, das Ganze weg von dem bloß nicht die anderen hereinlassen, dann, dass vielleicht jemand merken könnte, dass wir vielleicht nicht alles können und nicht auch irgendwas gibt, was wir vielleicht nicht so gut können oder vielleicht andere besser können, wenn so ist. Manchmal war das einfach sehr strikt, habe ich das Gefühl.
Ja, und dass die unterschiedlichen Genres ja auch oft sehr gut zusammenpassen natürlich auch und gar nicht getrennt werden müssen.
Genau.
Wie ist das, wenn nach so einer langen Zeit und nach so viel Nachdenken und quasi nach diesem ganzen Projekt jetzt dieses Album auch so wirklich erscheint und da ist und so auch irgendwie abgeschlossen ist? Oder lebt das in irgendeiner Form auch irgendwie weiter für euch?
Es ist ein spezieller Fall, weil es ist wirklich gut abgegangen. Es lag 3 Jahre im Schrank, fertig im Schrank quasi. Also wir haben das nach der Aufnahme Anfang 2023 dann im Frühsommer gemischt. Also ziemlich genau vor 3 Jahren haben es fertig gemacht, und dann lag es mal herum und dann war einfach in meinem Leben wahnsinnig viel los, und dann, es hatte nie quasi die absolute Priorität, dieses Album jetzt rauszubringen, und habe es immer wieder vorgeschoben, und es ist aber sehr angenehm, weil jetzt habe ich dann irgendwann wieder dann, als dieser ganze Wagen ins Rollen kam, dann mal reingehört und mit diesem gesunden Abstand zu einem Projekt das eigentlich noch viel mehr genießen können. Und das ist immer der Punkt als ausübender Musiker, da können wir, glaube ich, sehr viele Leute beipflichten, die schon mal eine Aufnahme gemacht haben. Man ist einfach eine Weile so noch in dieser Situation, man hat es noch so im Körper, man weiß genau, diese Stelle, die hätte ich eigentlich so gedacht, die ist mir nicht gelungen, und man hängt noch so in diesem Moment, in diesem kleinen Klein-Klein, ja. Und das ist jetzt tatsächlich schon weg. Das ist super, dass ich einfach merke, hey, das ist insgesamt, ich kann viel mehr das große Ganze sehen. Und das macht es natürlich toll. Und jetzt geht es eigentlich darum, diese Geschichte zu erzählen von dem ganzen Album, was jetzt irgendwie gerade natürlich der Job ist, um das in die Welt hinauszubringen. Und das macht irgendwie auch unglaublich Spaß. Und eigentlich erfüllt es mich einfach mit sehr viel Freude und sehr viel Stolz, jetzt da rückzublicken und zu sagen, hey, das ist wirklich sehr super schöne Musik und ich bin da stolz drauf und es macht mir selber Spaß, es anzuhören. Ist schön. Also es ist ein wunderbarer Abschluss, wenn nicht aber auch irgendwie ein Beginn von was Neuem. Also das ist jetzt ein kleiner Spoiler vielleicht, das ist nicht, mal schauen, was noch alles so kommt. Aber natürlich ist alles ein bisschen, wie wir ja schon gehört haben, war es bisher nie die Endstation, sagen wir es mal so.
Und also Matthias schreibt schon oder komponiert quasi weiter für dich, Christoph.
Ja, macht er. Aber nicht jetzt für mich solistisch gerade, sondern für Federspiel eigentlich am laufenden Band immer wieder. Also wir sind, wie gesagt, ja auch, da ist ständig Work in Progress und das ist irgendwie schön.
Ja. Es hat jetzt so geklungen, als wäre das für das nächste Solo quasi.
Schauen wir mal. Ich sag mal nichts. Nee. Stay tuned, wie man so schön sagt.
Yeah. In Deutsch. Genau. Was sagt Matthias dazu?
Ja, stay tuned, sage ich genauso. Aber zu dem, was Christoph gesagt hat, mit dem Abstand, diesem Gesunden, es ist ja wirklich so, also auch wie wir dort dann im Studio noch gesessen sind und gemischt haben, dann denkt man sich, ja, okay, diese Stelle ging vielleicht noch bei irgendeiner Probe noch besser, aber das ist. Das Schöne ist, das hat so einen großen, schönen Bogen und sowas fällt einfach nicht mehr auf und man hört es dann mit frischen Ohren und man kann sich wirklich reinfallen lassen und das genießen und es gibt dann nicht mehr diese Fehler, die man damals noch gehört hat.
Ja. Ist das vielleicht für euch auch schön, wenn es vielleicht so kleine, ich sage jetzt mal, Ungenauigkeiten gibt, die du gerade angesprochen hast, die wahrscheinlich eh nur ihr hört, wenn überhaupt noch. Also so kleine Gimmicks quasi.
Ja, also eben, es sind ja keine Fehler oder unrhythmische Dinge in dem Sinn, sondern es lebt. Und ich habe auch ganz oft als Komponist mit Samples zu tun. Und das ist alles so mechanisch und das klingt natürlich irgendwie gut, aber das lebt halt null. Und man kann es auch auf Dauer, finde ich, nicht anhören. Also man stumpft dann irgendwie so ab und dann ist man ganz überrascht, wenn das dann richtig gespielt wird, wie schön das dann musiziert wird. Also es muss Bewegung geben in der Musik.
Das finde ich sehr schön, dass du gesagt hast, das lebt das Ganze. Das passt natürlich auch zu dem Weltenbaum.
Ja.
Unglaublich gut.
Ja, es steckt natürlich gerade in so einem Projekt, wo so viele Menschen beteiligt sind, hinter Mikrofon, das ist ja wirklich rein, die Anzahl der beteiligten MusikerInnen ist ja eigentlich riesig und eigentlich hat man das nicht so oft, also ich habe es nicht so oft in dem Sinn und man spürt einfach diese Luft, die da geatmet wird, man hört das und das ist jetzt nicht so jetzt bei unserer Aufnahme so, aber das finde ich einfach so diesen unglaublichen, diese Faszination von Aufnahmen, wo große Orchester oder einfach große Ensembles spielen in einem großen Raum, der natürlich klingt, dass man einfach diesen Raum spürt. Das ist krasse Gegenteil, ist genau wie du gerade meintest, eine Sample-Produktion, wo alles aus der Dose kommt, zwar nach natürlichen Instrumenten klingt, aber es ist einfach künstlich zusammengesetzt. Oder auch wenn man Aufnahmen macht, wo jeder ein Mikrofon am Instrument hat, man sitzt in einem super trockenen Studio und baut danach quasi das in eine künstliche Ästhetik mit Hall und was alles da geht, ja. Das ist einfach das Schöne. Und da ist es eben auch so, wenn man so aufnimmt, quasi im Labor, wo alles trocken ist, da kann man natürlich auch jeden kleinen Schnipsel, da kann man jede Einzelstimme perfektionieren. Dann schneidet man hier noch das, dann rückt man das dahin, dann kommt alles, dann wird alles perfekt und am Ende hat man einen vielleicht perfekten Klang, aber es ist einen langweiligen Klang und sehr, wie soll ich sagen, neutralen oder ja, ich komme jetzt nicht aufs Wort gerade, was ich sagen möchte, nicht neutral, sondern nicht lebend, sondern einfach, es ist so tot einfach, ja, irgendwie und kalt, ja. Und genau das ist das Schöne, wenn man da jetzt einfach eine Aufnahme hat, wo sicherlich auch, ich bin mir sicher, dass irgendjemand von diesen, wie viel waren wir, 70 Leute oder so auf der Bühne irgendwie, wahrscheinlich, wenn er das hören würde, auch noch denkt, ah Mist, da habe ich einen falschen Ton gespielt. Aber man hört es nicht und es ist trotzdem genau in dem Moment, es ist, man spürt diesen Raum, man spürt diese Luft zwischen den Instrumenten und das ist einfach mega. Ja. Das ist Gott sei Dank nicht mit nichts zu faken. Und deswegen ist es einfach, hat es eine wahnsinnige Wertigkeit, eine Aufnahme, eine akustische Aufnahme, egal ob im Kleinen oder im Großen, aber einfach, die einfach echt ist. Das ist genau das, was du meinst. Das ist quasi der Gott sei Dank, das, was wir ja gerade noch haben. Also ich spüre den Unterschied, ob es irgendwie künstlich erzeugt ist oder ob es irgendwie künstlich zusammengebaut ist oder ob man einfach wirklich teilhaben kann an einer echten Session, Aufnahmesession.
Ja, und auch irgendwie total beruhigend, dass sowas, ich sage jetzt mal, noch möglich ist, also so, dass sowas entstehen kann, noch, obwohl so viel künstliche Musik schon entsteht.
Das stimmt, ja.
Ja, Matthias, Christoph, vielen Dank für eure Zeit. Das war toll, dieser Einblick in Songs and Tales, euer Album. Ich würde euch gern zum Abschluss gern noch ein paar kurze Fragen stellen, wenn das geht, gerne mit kurzen Antworten.
Das ist das Schwierigste, kurze Antworten, aber ich werde es probieren.
Ihr könnt es auch gerne ein bisschen ausholen. Es sind Fragen, die ich immer wieder stelle, und zwar, in welche Stadt würdet ihr immer wieder gerne reisen?
Singapur.
Mhm. Köln.
Das war jetzt aufgelegt.
Ist aber ehrlich, weil ich diese Woche wieder hinfahre und merke, ich bin immer wieder gerne da. Ich fahre wieder gerne weg, aber ich bin gerne da.
Gibt es einen Film oder eine Serie, die euch zuletzt verstört haben?
Boah, eine verstörende Seriendreh grundsätzlich ab.
Nee, habe ich auch nichts.
Doch, ich habe auch verstörende Serie durchgeschaut.
Na bitte.
Bin noch hängen geblieben. Squid Game.
Habe ich nur kurz reingeschaut, war mir zu verstörend.
Ja, es ist, das stimmt, ja. Nein, ich habe es durchgehalten, ja.
Ich muss passen. Keine Zeit für Serien.
Vielleicht für Bücher gibt's ein Buch, das ihr uns gerade empfehlen könnt.
Ich habe gerade ein Segelbuch bei mir.
Okay.
Dem Nachtkastel liegen. Ich würde gern segeln. Und da fehlt mir meistens die Zeit, aber man kann ja ein bisschen lesen und schon mal so ein, zwei Tage fahren, bis man dann irgendwann vielleicht die Welt umsegelt.
Bei dir, Christoph?
Ich habe gerade dieses Buch von Rick Rubin gelesen. Jetzt weiß ich nicht, wie der Titel heißt. Mit der Kunst. Weißt du, wie ich meine?
Ja, mir fällt es gerade nicht ein.
Genau. Da gibt es ein Buch, das, wo er quasi über Kreativität spricht. Das war sehr spannend, tatsächlich. Das ist echt, finde ich gut, als Künstler. Also anderen Leuten über die Schulter zu schauen, das mag ich immer sehr gern. Tatsächlich, ich lese dann doch gerne mal so teils autobiografische Bücher, die aber irgendwie auch irgendwie so ein bisschen Messages beinhalten, wo man vielleicht selber ein bisschen Inspiration mitnehmen kann fürs eigene Werkeln.
Da musst du das Hermann Hesse, diesen Abschnitt lesen aus dem kleinen Büchern. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt, aber ich kann das jetzt schicken.
Sehr gerne, da sind wir schon wieder.
Ja, da bist kreativ beflügelt.
Ja, sehr gut.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Boah. Puh. Lullaby von Christoph Moschberg.
Bah, jetzt hör auf, ja.
Was ist das schönste Lied? Es ist ein sehr, sehr schönes Lied.
Eines der schönsten Lieder.
Das schönste Lied
der Welt.
Es verändert sich natürlich auch immer, oder? Oft täglich.
Ja, eben, ja. Schwierig.
Boah.
Die gemeinen Fragen zum Schluss.
Aber schön, was ist schön? Also, meinst du, das sind so, so leidenschaftlich berührt oder wo man einfach die größte Emotion hat, egal in welche Richtung?
Du, das überlasse ich komplett dir.
Nein, es gibt ein paar so Sequenzen, die, da würde man am liebsten auszucken oder schreien. Das kann ja zum Beispiel Symphonic, Gothic oder Metal sein, wo man quasi, oder natürlich eben dann so Herzschmerz. Aber Herzschmerz habe ich in letzter Zeit nicht so viel. Vielleicht fällt mir deswegen kein schönes Lied ein, ich weiß es nicht.
Fields of Gold von Sting in der Version von Eva Cassidy. Ja. Das ist, da habe ich jahrelang einfach gesuchtet irgendwie, wo ich so denke, das ist nach wie vor, wenn das da losgeht, das ist Wahnsinn. Aber es ist auch die Interpretation. Der Song ist super, aber die Interpretation ist einfach sau gut.
Schöne Antwort.
Ja.
Was soll von euch und von eurer Kunst einmal bleiben?
Ich würde mich freuen, wenn ich auch quasi jetzt, wenn man was bleibt, sind Aufnahmen, natürlich, gehe ich mal von aus, und irgendwelches Material, was festgehalten ist. Und wenn ich damit einfach auch in der Zukunft noch Trompeter und Trompeterinnen und Musiker und MusikerInnen inspirieren kann und einfach, so wie ich jetzt über Dinge stolpere, über KünstlerInnen, die irgendwas tun und denken, wow, das jetzt will ich das ausprobieren, dass das genau auch vielleicht, dass ich das auch schaffe oder dass Leute einfach dadurch vielleicht auch einfach Motivation finden und Inspiration.
Matthias?
Wow. Große
Frage.
Ich habe mir wenig Gedanken gemacht. Ja, ich frage mich, ob überhaupt was bleibt. Vielleicht habe ich auch das Stück, das möglicherweise bleibt, noch gar nicht geschrieben. Oder vielleicht habe ich es schon geschrieben und ich weiß es nicht. Oder es bleibt vielleicht für ein paar Jahre in meiner Familie und Freunden und die können mich dann noch spüren. Und dann vielleicht verpufft es. Vielleicht geht es weiter und es berührt auch noch weitere Menschen. Aber riesige Frage. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre irgendwie auf diesem Planeten, dass ich noch ein bisschen werken kann und dann werden wir es sehen.
Also alles im Hier und Jetzt dann eher.
Ja, genau.
Auch schön. Und irgendwelche letzten Worte für heute?
Ja, danke für die Einladung, Philipp. Es war ein total nettes Gespräch. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn jemand in die Musik, die wir gemacht haben, reinhört und vielleicht sie neue oder andere Welten auftun und man vielleicht eben diese Zeit findet, sei es vorm Schlafengehen nicht True Crime Podcasts hört, sondern vielleicht Musik oder beim Spazierengehen sie wieder ein bisschen länger Zeit nimmt als 15 Sekunden Musik zu hören und vielleicht diese Entspannung annutzt.
Da nimmst du mir quasi das Wort aus dem Mund. Nein, nicht. Ui, das, wir sprechen anscheinend auch ohne abgesprochen genau die gleichen Dinge. Ich glaube, es ist eine Einladung zur Langsamkeit, wenn man so will, dieses Album. Ja. Jetzt, wo ich einfach selber merke, dass natürlich, wenn man das aufbereitet für die jetzige Geschwindigkeit der Welt, medial gesehen, ist es einfach so, dass man merkt, okay, da sind Bögen drin, die kann man ganz schwer darstellen und wir sind es einfach gewohnt. Es muss einfach bam, bam, es muss einfach ballern. So in den ersten 3 Sekunden und wie lange hört man sich was an und dann skippt man weg. Und das, ja, das ist die Einladung, einfach mal quasi sich die Ruhe zu gönnen und einfach mal den Bogen zu hören und ja, das zu genießen und zu schauen, was da passiert. Ob was passiert in einem drin oder nicht. Und genau, herzliche Einladung dazu. Kostet auch nichts. Also ist die kleine Therapie ist kostenfrei. Abgesehen vom dem wahnsinnig viel Geld, das man monatlich per Streaming bezahlt. Und das ist unglaublich viel Geld, was dann bei uns da ankommt dafür. Da können wir auch mal einen Podcast den nächsten drüber machen dann. Genau.
Ja, das stimmt.
Ja, vielen Dank.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.